So, lieber Raiko, schön, dass es geklappt hat, dass du heute hier bist, zusammen mit deinem Geschäftspartner, dem Michael. Wir haben uns ja in Augsburg kennengelernt bei einer Immobilienmesse, haben uns da unterhalten und ich glaube, wir haben die ähnlichen Themen, sind beide Immobilien verliebt, wollen da was machen, irgendwie damit unternehmerisch aktiv sein. Meine Rolle als Steuerberater und am besten erzählst du mal kurz was über dich, wer du bist, was du mit Immobilien machst und was euch zusammen oder dich auch als einzelne Person so erfolgreich gemacht hat in den letzten Jahren.
Zuerst vielen lieben Dank, Robert, für die Einladung. Wir sind heute gerne bei dir im Podcast und ja, ich stelle mich einfach mal kurz vor. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder, lebe in Regensburg oder bei Regensburg und bin ursprünglich oder gebürtiger Nürnberger, war viele, viele Jahre erfolgreich in einem Konzern als leitender Angestellter und Prokurist und hat mir das ganze Thema Immobilien parallel aufgebaut. Ich habe 2008 damals begonnen und wie bin ich auf die Immobilien gekommen? Ich habe mich mit dem ganzen Thema etwas auseinandergesetzt, wusste aber eigentlich gar nicht, was ich mache. Haben mir einfach gedacht, für die Altersvorsorge wäre es doch mal gut, ein paar Immobilien zu haben und habe in Nürnberg 3 Immobilien gekauft. Das war jetzt im Nachhinein eine richtig gute Entscheidung, so zu beginnen. Und im Laufe der Jahre danach habe ich dann immer mehr mich in das ganze Thema Immobilien eingearbeitet. Ja, und 2019 ist so ein bisschen der Knoten geplatzt und da haben wir angefangen zu skalieren und haben heute über 300 Wohneinheiten.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Genau, sogar knapp vor den 400, hat uns der Michael schon erzählt.
Genau.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine brutale Zahl und auch das ganze Thema, wie man das denn überhaupt managed. Ja, also selbst wenn man 3, 4, 5 Immobilien hat, ne, der eine Vermieter ruft an, weil irgendwie der Hahn tropft, ne, der andere ruft an, weil irgendwie oben der Hund bellt oder so. Also man ist ja durchaus damit schon beschäftigt. Jetzt stelle ich mir vor, bei 300 Objekten oder bei 300 Einheiten ist das doch eigentlich ein Vollzeitjob. Jetzt macht er aber auch noch so viele andere Sachen nebenbei. Wie muss man sich denn da bitte organisieren, wenn man 300 Objekte hat?
Also es ist in der Tat schon eine große, große Challenge. Man muss sich gut organisieren, ansonsten wird es schwierig und man kann sich eigentlich mit 5 Wohneinheiten kann man schon einen Vollzeitjob draus machen, wenn man nicht weiß, wie ich mich organisiere, wie ich auch delegiere. Und für uns war es immer wichtig, darüber nachzudenken, welche Aufgaben kann ich abgeben, welche muss ich noch selber machen. Und das Learning war, dass wir uns mit beim Kauf von Mehrfamilienhäusern deutlich leichter getan haben, dass wir die wegdelegieren, wie zum Beispiel bei Eigentumswohnungen, die wir im Besitz haben. So im Nachhinein tun uns Eigentumswohnungen mehr beschäftigen, wie jetzt komplette Mehrfamilienhäuser. Und für uns war es immer wichtig, dass wir einmal uns selber optimieren, selber organisieren. Wahrscheinlich war das auch eine Zeit lang ein Muss, weil wir haben das ja nebenbei, neben unserem Vollzeitjob gemacht und dann musstest du dich organisieren. Und wenn ich mir überlege, ich habe 3 Kinder, ich musste das als Familienvater machen, am Wochenenden, abends in der Früh, vor der Arbeitszeit oder danach, dann versuchst du dich natürlich so gut wie möglich zu organisieren. Und was uns gut gelungen ist, dass wir diese ganzen Mehrfamilienhäuser an die operative Leitung oder Verwaltung outgesourced haben, sodass wir auch viele unserer Mieter noch nie gesehen haben. Wir haben auch noch nie mit denen kommuniziert oder hatten auch keinen Kontakt. Was auch gut ist, bei dieser Anzahl der Einheiten geht es nämlich nicht, dass du dich dann mit jedem dann noch auseinandersetzt und mit jedem vielleicht noch zu Weihnachten noch einmal telefonierst oder denen noch ein Präsent vorbeibringst, wie auch immer. Das funktioniert nicht. Das kann vielleicht bei 2, 3 Immobilien funktionieren, aber nicht in der Größenordnung. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man sich digitalisiert, also dass man alle Daten, die man auch bekommt, dass man die immer zu 100% digitalisiert. Das haben wir schon sofort damals, als wir begonnen haben zu skalieren, haben wir schon damit begonnen. Das war so 2019, haben wir eine Cloud aufgebaut und jedes Dokument ist dann in die Cloud gegangen. Später kamen dann noch weitere Software-Tools dazu, die uns geholfen haben, dass wir uns organisieren. Eins davon ist zum Beispiel Microsoft Teams. Mhm. Das nutze ich so, dass ich für jedes Objekt einen eigenen Kanal anlege und da habe ich alle meine Dokumente in dem Kanal und wir kommunizieren dann in dem Kanal miteinander. Und so geht nichts verloren, weil das Problem ist, wenn du irgendwann auch die Kommunikation so über WhatsApp und andere Kanäle verlagerst.
Du kennst dich nie mehr aus.
Du kennst dich überhaupt nicht mehr aus. Mhm. Du findest auch nicht mehr den kompletten Verlauf und so kannst du auf Microsoft Teams kannst du dann dementsprechend immer in jedes Objekt rein, in jeden Kanal und ist immer alles schön zugeordnet.
Das ist sehr spannend, weil nämlich genau diese Zeit, das ist ja so die wertvollste Ressource, die wir haben und auch gleichzeitig sehr fair verteilt, ja, weil wir alle 24 Stunden am Tag haben. Die Frage ist nur, was man eben draus macht. Ja. Ja. Jetzt nehme ich mal so ein paar Punkte raus. Du hast geschrieben oder gesagt, dass ihr euch um die operative Objektbetreuung nicht kümmert, bedeutet, ihr gebt alles dann wahrscheinlich in Sondereigentumsverwaltung? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, Sondereigentumsverwaltung zum Teil. Das Einzige, was wir nicht machen, wir geben die Finanzen nicht mehr aus der Hand. Mhm. Da haben wir in der Vergangenheit mal einen Fehler gemacht, sodass wir auch sogar die Mieteingangskontrolle und alles abgegeben haben. Und das machen wir nicht. Wir wollen immer noch Chef über unsere Finanzen sein und das ist auch ganz, ganz wichtig und kann ich auch jedem nur empfehlen. Das war letztendlich so, dass das war eine Hausverwaltung, die für uns alles übernommen hatte und hat 3 Wochen nach dem Mieteingang immer den Überschuss an uns überwiesen. Jetzt hatte die Hausverwaltung mit Personalproblemen zu kämpfen, hohe Fluktuation, Krankheit, ständiger Mitarbeiterwechsel. Ja, und dann sind irgendwie permanent Informationen verloren gegangen. Auf einmal standen Mieter auf der Mieterliste, die schon längst ausgezogen waren. Wir haben es gar nicht mehr mitbekommen. Es sind Wohnungen gekündigt worden, ohne dass wir es mitbekommen haben. Und auf einmal haben wir immer weniger Überschuss ausbezahlt bekommen. Und das war ein Riesenkampf. Und für uns war es ab dem Zeitpunkt klar, dass wir hier dieses Thema Finanzen wieder nach Hause holen müssen, dass wir uns selber drum kümmern. Aber alles, was operativ zu tun hat, versuchen wir natürlich outzusourcen.
Ja, also die ganzen lästigen Themen wie Wasserhahn tropft, Hund über ganz, der Wohnung bellt, das ist quasi outgesourced, aber absolut. Das Thema Finanzen, das hält ihr in eurer Hand, damit ihr da die Kontrolle drüber habt.
Genau. Okay. Und was natürlich oft im Internet kursiert, das ist so dieses Thema passives Einkommen mit Immobilien. Du musst ja nichts machen, Hauptsache deine Immobilie tut sich von alleine abbezahlen. Das ist natürlich alles großer Bullshit, was da rumkursiert. Am Ende des Tages ist es aktives Management und du musst dich um die ganzen Immobilien kümmern und weiterentwickeln natürlich.
Absolut. Natürlich gut bezahlt. Wir haben vorhin schon mit Michael so ein bisschen ausgerechnet, ne, wenn man irgendwie so eine Immobilie hat, die man so vielleicht ein bisschen entwickelt, aufhübscht, nach 10 Jahren steuerfrei verkauft, kann man da ja locker 50.000, 70.000 Euro Gewinn machen, steuerfrei eben auch, ja, mit einer Wohnung. Wenn man vielleicht das wieder dann umrechnet auf den Stundensatz, ist es ein guter Stundensatz.
Und also, definitiv. Ja. Kommen wir nochmal zurück auf meine ersten Wohnungen. Die habe ich im Jahr 2008 gekauft. Damals in einer Hochzinsphase oder noch deutlich höheren Zinsphase wie heute. Heute jammern die Leute über 4% Zinsen. Ich habe damals mit 6% die Immobilien angekauft, habe die 14 Jahre lang gehalten. 2 von diesen Immobilien habe ich dann an meine Ehefrau verkauft und die 3. habe ich dann extern verkauft. Und wenn wir uns das jetzt mal von den Zahlen her genauer anschauen, die Wohnung, eine davon habe ich 80.000 Euro im Jahr 2008 bezahlt und im Jahr 2022 habe ich die für 275.000 Euro verkauft. Also da sieht man schon, dass da auch mehr drin ist. Mhm. Und diese 50.000 bis 70.000 Euro, die setzen wir konservativ an. Wenn man das natürlich in der Zwischenzeit, wenn man seine Immobilie weiterentwickeln, sei es jetzt auch durch Renovierungsmaßnahmen oder durch Mietentwicklung, dann kannst du natürlich deutlich mehr noch an Gewinn rausholen.
Ja, und natürlich steuerfrei, das ist natürlich immer das Schöne, ja, bei dem Ganzen. Und wenn man das eben dann auf die Stunde umrechnet, ist es ein super Stundenlohn. Ne? Also wenn man jetzt das ganze normale Sachen outsourced, natürlich die Kosten auch Geld, ne, über die Hausverwaltung. Ja. Aber wenn man es irgendwie so reduzieren kann, dass man nur irgendwie die Mieteingänge trackt, das funktioniert ja auch über Programme, die Nebenkostenabrechnung macht und vielleicht nur so ein, zwei Sonderthemen hat, ne, und man irgendwie so mit vielleicht so 40 Stunden im Jahr mit diesem Objekt zurechtkommt, ja, was sicherlich realistisch ist, wenn in einem Jahr nichts Größeres passiert, ist es ja umgerechnet auf, sage ich mal, den steuerfreien Gewinn dann am Ende ein Top-Stundensatz, den man ja sonst mit wenigen Sachen nur erreichen kann. Ja.
Definitiv, ich sehe das genauso. Und letztendlich hast du dadurch auch die Möglichkeit, hohes Vermögen aufzubauen. Eine Sache wird immer unterschätzt aus meiner Sicht und das ist das Thema Tilgung. Wenn man eine Wohnung hat, dann merkt man die Tilgung vielleicht gar nicht so, weil es auch nicht so hohe Beträge sind. Aber wenn ich mehrere Wohnungen habe, dann merke ich, wie hoch die Tilgung jeden Monat ausfällt. Und das ist ja für mich so ein Zwangssparen. Du kommst ja nicht drum herum. Du musst die Tilgung jeden Monat auch leisten, sonst hast du irgendwann ein Problem mit der Bank. Und das ist natürlich so für mich ein schöner Schutzmechanismus vor irgendwelchen komischen Sachen, dass du wie zum Beispiel in die Versuchung kommst, Konsum anzuhäufen. Mhm. Das kannst du gar nicht machen, sondern musst schön brav deine Immobilie bezahlen und am Ende nach 10 Jahren wirst du dann belohnt. Oder du hältst es noch länger, dann wirst du noch mehr belohnt.
Ja, genau. Okay, das ist schon mal interessant, wie ihr zum Thema Zeit denkt. Zum Thema Mindset sprechen wir gleich später noch. Vielleicht noch das zweite Thema. Wenn ihr die Objekte ankauft, ihr habt ja unglaublich viele Besichtigungen, die ihr habt und unglaublich viele Exposés, die ihr prüft. Welche Tools nutzt ihr da alles, um das möglichst effizient abzuwickeln? Also du hast schon Teams angesprochen, ja, wie ihr euch da organisiert. Habt ihr auch so eine Art Customer Relationship Management System für Makler oder so? Ich meine, da steckt ja schon so eine ganze Maschinerie dahinter, wenn man das wirklich professionell und irgendwie effizient abwickeln möchte.
Also ein CRM-System für Makler haben wir nicht. Mhm. Da handhaben wir es so ein bisschen hemdsärmlich und klassisch. Wir haben unsere Kontaktliste. Wir wissen, mit welchen Maklern wir regelmäßig im Kontakt sind. Das läuft auch sehr gut, haben wir unser Netzwerk. Wie läuft für uns so ein klassischer Prozess ab? Wir sehen eine Immobilie, wir finden die sehr interessant, schauen uns auch gleich an, welche Potenziale hat die Immobilie. Was wir zum Beispiel selten kaufen, sind irgendwelche Immobilien, die komplett entwickelt sind von irgendwelchen Projektentwicklern oder Neubau. Das ist auch nicht so unser Thema, sondern wir schauen, dass wir uns Entwicklungen oder entwickelbare Objekte ankaufen, die entweder schlecht gemanagt worden sind oder aber auch irgendeinen Renovierungs- oder Sanierungsbedarf haben. Und das ist der erste Schritt. Und wenn wir die dann entdeckt haben, dann gehen wir tiefer in die Materie, schauen uns dann natürlich alle Dokumente an. Dann dazu nutzen wir auch die KI mittlerweile. Das ist eine riesen Erleichterung. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel ein sehr großes Objekt gekauft und da haben wir unglaublich viele PDF-Dateien bekommen, die sehr, sehr lang waren. Mhm. Und das ist natürlich dann sehr hilfreich, wenn du das mit Hilfe von KI auch ordentlich studierst und durchschauen kannst, weil in dieser kurzen Ankaufsfrist, was wir hatten, war gar nicht so viel Zeit, dass wir alles durchlesen und uns alles genauer anschauen. Deswegen KI nutzen wir schon intensiv in der ganzen Due Diligence. Und was wir nicht machen, ist, dass wir irgendwelche riesen Excel-Tools haben für die Kalkulation von solchen Objekten. Mhm. Da haben wir unsere eigene Formel, die wir immer wieder anwenden. Und da reicht einfach ein Taschenrechner. Und damit können wir auch grob unser Kaufpreis oder Zieleinkaufspreis ermitteln und mit dem gehen wir dann auch raus.
Der Vorteil ist natürlich durch die KI, dass da immer mehr Arbeit abgenommen wird, wofür man davor Stunden gebraucht hat, ja, um bestimmte Verträge durchzulesen oder um vielleicht auch irgendwie Antworten zu schreiben und das Ganze. Und das ist mir vielleicht wieder so am Anfangspunkt, wo du vielleicht sagst, wo ihr angefangen habt mit den ersten drei Immobilien, so neben der Arbeit, alles nebenbei in der Früh am Abend, wo man eigentlich keine Zeit hat, die Kinder wollen was, die Frau oder der Mann. Und wie soll man das alles unter einen Hut bringen? Man kann ja dadurch wirklich schon sich selber optimieren und viel schaffen, ja.
Absolut.
In der wenigen Zeit, die man zur Verfügung hat. Macht ihr das inzwischen immer noch so, dass ihr selbst die Objekte prüft, die Verkäufer anschreibt oder unterstützt euch da inzwischen auch schon jemand, also auch Menschen dabei?
Also die Prüfung an sich machen wir nach wie vor selbst. Mhm. Was hat sich aber bei uns verändert? Wir kaufen nicht mehr die kleineren Objekte wie in der Vergangenheit, dass wir... Wir hatten früher zum Beispiel Angst, dass wir ein Objekt finanziert bekommen, das teurer ist wie 1 Million Euro. Das heißt, wir haben uns immer kleinere Mehrfamilienhäuser angeschaut, so für 600.000, 700.000 Euro. Solche Mehrfamilienhäuser schauen wir uns heute gar nicht mehr an, sondern wir schauen uns natürlich deutlich größere Wohnanlagen an. Und da möchten wir das dann auch selber machen. Und das Schöne ist, die KI ersetzt auch Personal. In dem Sinne, weil diese ganze Prüfung hätte man wahrscheinlich in der Vergangenheit mit Hilfe von Rechtsanwälten oder eigenem Personal durchführen müssen. Und heute kannst du innerhalb von sehr kurzer Zeit sowas auch mit Hilfe von KI durchführen.
Ja, ich habe das auch mal von einem anderen bekannten Immobilieninvestor gesehen, der dann ein E-Mail-Postfach hat, wo automatisch alle Antworten, also alle E-Mails, die eingehen, sei es Exposés oder Unterlagen, die quasi dann nachgeschickt werden vom Makler, automatisch dann verarbeitet werden, dass er dann am Ende des Tages, wenn er drauf guckt, alles sofort aufbereitet hat, was ist heute alles passiert, ja, bei welchem Objekt sind wir weitergekommen, welches ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr relevant. Also da geht inzwischen schon unglaublich viel, was natürlich einem dann ja auch Geld spart, ja, weil man einfach, sage ich mal, keine weiteren Kosten dafür hat und auch schneller dann vorankommt.
Absolut.
Auch dieses Vorankommen, wenn wir mal den Punkt nehmen, ihr habt ja beide einzeln gestartet. 2019 haben sich dann eure Wege getroffen und dann ging es ja erst richtig ab. Wie stimmt ihr euch denn jetzt bei den Objekten, die ihr zusammenkauft, ab? Also was würdest du empfehlen für Personen, die jetzt zusammen agieren, so als Co-Investoren? Wie sollte man da bei Immobilieninvestments sich dann abstimmen? Am besten, damit nicht irgendwer sich da benachteiligt fühlt, weil er sagt, ich hätte gerne das Objekt und der andere sagt, nein, das rechnet sich ja gar nicht, du bist ja in das Objekt verliebt. Also wie würdest du sagen, sollte man da am besten vorgehen? Weil man hängt ja schon in einem Boot, auch wenn man dann das Darlehen aufnimmt. Also man ist ja schon irgendwie miteinander dann so verheiratet, sag ich mal, geschäftlich.
Absolut, definitiv. Also da ist man über viele, viele Jahre zusammen verheiratet. Also was ich mal empfehlen würde, was man nicht machen sollte, ist, was wir am Anfang zum Beispiel gemacht haben. Wir haben ein interessantes Objekt gesehen, haben gesagt, Mensch, das Exposé schicke ich jetzt mal an Michael oder Michael an mich, ohne uns noch intensiver damit beschäftigt zu haben. Und wenn du dir am Tag mal 10, 20 Exposés hin und her schickst, dann verlierst du irgendwann den kompletten Überblick. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir führen eine Regel für uns ein. Wir verschicken uns nicht gegenseitig das Exposé, bevor wir nicht das komplett durchgelesen haben. Mhm. Das ist die erste Regel. Die zweite Regel war, dass wir auch eine kurze Grobkalkulation machen. Weil man schaut sich das an, überfliegt es und dann sagt man, Mensch, das könnte interessant sein und schickt es einfach weiter. Wenn du aber dann die Grobkalkulation durchführst, dann merkst du vielleicht, dass das Objekt doch nicht so interessant ist und dann verfolgst das nicht. Dann sortierst du schon im vornherein schon einen Teil aus. Und dadurch haben wir dann wirklich nur noch die sehr interessanten Objekte uns dann gegenseitig zugeschickt. Und wie schon gesagt, über Teams kannst du natürlich eine tolle Kommunikation und auch eine super Abstimmung untereinander hinbekommen. In der Vergangenheit haben wir pro Objekt immer eine WhatsApp-Gruppe erstellt und hatten dann Straße XY in dem Ort, hatten dann auch als Profilbild dann das Bild von dem Mehrfamilienhaus hochgeladen und dementsprechend die ganze Kommunikation hat dann so stattgefunden. Und so konnten wir auch größtenteils auch unterscheiden oder wissen, wo haben wir was wie miteinander kommuniziert. Und deswegen, ich würde auf jeden Fall ein Tool wählen und über dieses Tool miteinander dann auch zu kommunizieren.
Okay. Interessanter Weg. Ich glaube, da muss man sich einfach einspielen und sich einfach abstimmen, wie möchte man kommunizieren, ab wann wird was relevant, weil man möchte ja auch nicht die Zeit von dem anderen missbrauchen. Ne? Also wenn zwei Leute ein Exposé durchlesen, geht zweimal die Zeit drauf. Genau. Ist natürlich besser, wenn schon mal der Erste das einfach schon mal durchfiltert und nur das Relevante dann für den anderen vorlegt.
Und bei Michael und mir ist es jetzt mittlerweile so, dass da ein extrem hohes Vertrauen auch existiert. Also wir haben jetzt schon zum Beispiel auch ein paar Mehrfamilienhäuser angekauft, wo wir schnell sein mussten. Und dann war der eine oder andere vielleicht bei der Besichtigung gar nicht dabei, hat sich aber auf die Expertise von dem anderen zu 100% verlassen. Und wir haben das Objekt dann auch gekauft.
Das ist, denke ich, schon die höchste Stufe, ja, wie man sich gegenseitig vertrauen kann. Sehr schön, dass es bei euch so reibungslos läuft.
Ja, das ist eigentlich vom ersten Tag an. Wir haben uns ja damals auch kennengelernt. Ich weiß nicht, ob der Michael das dir erzählt hat, wie wir uns kennengelernt haben. War auch eine lustige Geschichte.
Über LinkedIn war, glaube ich, da die Geschichte.
Ja, genau. Wir haben über den Immobilienstammtisch haben wir uns dann kennengelernt. Und nachdem wir dann auch zueinander gesagt haben, ja, wir können uns eine gemeinsame Partnerschaft vorstellen, war für uns ganz, ganz wichtig, dass wir transparent miteinander umgehen. Das heißt, wir haben uns alle finanziellen Verhältnisse gegenseitig aufgedeckt und haben auch geschaut, was hat der eine und was hat der andere, damit wir einfach wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und das ist nach wie vor bis heute so. Also ich kenne über die finanziellen Verhältnisse von Michael kenne ich sehr gut und er genauso auch von mir genauso. Und das hilft natürlich schon insgeheim, weil wenn der Geschäftspartner anfängt schon bei solchen Sachen gewisse Dinge zu verbergen und auch nicht bereit ist, sich zu öffnen, dann sehe ich sehr kritisch, dass da eine Geschäftsbeziehung langfristig auch funktionieren kann.
Mhm. Ja, absolut, weil man muss sich gegenseitig vertrauen, gerade bei diesen finanziellen Themen, das ist die absolute Basis.
Ganz klar, weil es ist ja kein Spiel, was wir hier machen, sondern das ist ja ernst und manche kann es auch ihre Existenz kosten. Und es ist bitter und sehr, sehr traurig, wenn man über Jahre was aufgebaut hat und nur weil man ein paar falsche Entscheidungen getroffen hat, dass das dann alles den Bach hinuntergeht.
Vor allem für Entscheidungen, die vielleicht auch ein anderer trifft, also gerade wenn man in der Form von der GbR kauft, hat der Michael erzählt, dass er das auch gelegentlich tut, haftet man ja auch gesamtschuldnerisch. Das heißt, du haftest für die kompletten Schulden. Das heißt, wenn mit dem Michael irgendwas passiert, könnte die Bank theoretisch, je nachdem, wie man es gestaltet, Michael ist natürlich auch der Finanzierungsprofi, genau, der da wahrscheinlich auch Maßnahmen getroffen hat, aber grundsätzlich, wenn man so ein Konstrukt nicht so gut durchkonstruiert, kann natürlich auch die Bank nur auf einen zugehen und dann von dem das komplette Geld verlangen. Also man hängt da ja, ist ja schon gewissermaßen voneinander abhängig.
Ja, in der GbR tun wir aber nur eine Sache immer beherzigen und das kann ich auch jedem nur so empfehlen. Wir kaufen das Objekt zusammen, aber das Darlehen wird dann von jedem einzeln eingebracht. Das heißt, als Beispiel, wir kaufen jetzt ein Mehrfamilienhaus für 1 Million Euro und dann nimmt der Michael und ich jeweils ein Darlehen über 500.000 Euro auf und damit finanzieren wir dieses Objekt.
Was ja auch super wichtig ist, damit ihr auch einzeln finanzierbar bleibt. Also für die Sachen, die ihr alleine machen möchtet oder mit anderen Leuten, damit wir eben nicht dieses Problem haben, ja, dass Vermögen nur zur Hälfte anerkannt wird und die Verbindlichkeiten zu 100%.
Vollkommen richtig. Und das haben viele, viele Menschen falsch gemacht und sich dann später auch gewundert, warum werde ich nicht weiterfinanziert? Wieso? Jetzt habe ich die ersten 5 oder 10 Immobilien gekauft, aber jetzt die Bank, die möchte mir jetzt nicht die nächsten 5 finanzieren. Und das ist oft ein Grund, weil man sich genau in so ein Konstrukt begibt und sich vorher nicht gut informiert hat.
So ist es. Wahre Worte. Ich habe noch über das Thema Stammtisch gerade vorhin nachgedacht, hat mir der Michael noch was geflüstert, dass du mal auf einen Stammtisch warst, der anscheinend der falsche Stammtisch war. Da soll es eine Geschichte geben.
So.
Jetzt sind wir da gespannt, was es da auf sich hat, ob du da im richtigen Raum warst oder was da genau passiert ist.
Ja, es gab in Deggendorf gab es einen Stammtisch und da sind wir regelmäßig hingegangen. Und ich war an dem Tag ein paar Minuten zu früh vor Ort und es war auch jemand anderer noch, der auch auf dem Stammtisch war, war auch ein bisschen zu früh und wir sind dann zum Kellner und haben gesagt, ja, wir sind für den Stammtisch, wo ist denn heute der Tisch? Ja, und dann hat er uns zum Tisch geführt und dann haben wir uns hingesetzt. Ja, und wir saßen da und dann kamen ständig irgendwelche neuen Menschen, die wir nicht gekannt haben, haben sich dann hingesetzt. Wir haben uns mit denen super toll unterhalten und ich habe mich dann ständig gefragt, wer sind diese Menschen? Das ist ja, sind das alles jetzt neue? Vielleicht sind das irgendwelche Makler. Und da waren, neben mir saß eine Person, die war aus Österreich. Und da habe ich mich auch noch gefragt, oder ich habe dann mit ihr kommuniziert, habe ich sie gefragt, wie ist denn so der Immobilienmarkt in Österreich? Und ja, dann hat sie ein bisschen erzählt. Und irgendwie nach einer Dreiviertelstunde kriege ich eine WhatsApp vom Stammtischleiter und er fragt dann, hey Reiko, wann willst denn du zum Stammtisch kommen? Und dann haben wir festgestellt, dass wir an dem falschen Tisch saßen. Der andere Tisch war drei Tische hinter uns.
Okay.
Genau. Aber es hat eine gute Dreiviertelstunde gedauert. Und auch alle anderen, die haben es nicht ganz so geschnallt, wer wir sind. Die haben gedacht, wir sind so zwei externe Dozenten, weil die irgendwie einen Tag später ein Seminar hatten. Aber es war eine lustige Geschichte,
ja. Okay, sehr gut. Ja, das ist durchaus ein Thema, weil natürlich so Understatement auch oft so ein Thema ist. Ne? Also meistens lässt man, gerade wenn man mehrere Immobilien hat oder so, es auch nicht so raushängen. Deswegen fällt es auch oft gar nicht auf. Ne? Wer da so um einen rum ist, ne? Steht ja nirgendwo drauf.
Definitiv.
Deswegen dreiviertel Stunde ist schon eine Leistung, dass ihr da mit den anderen so lange über das Thema gesprochen habt.
Genau.
Vielleicht hast du ein bisschen was über den österreichischen Immobilienmarkt dann auch gelernt.
Ja, nicht so richtig. Also ich habe gemerkt, das ist alles nur sehr extrem an der Oberfläche. Aber es war trotzdem lustig.
Sehr schön. Thema Mindset, da wollte ich mit dir auch noch drüber sprechen, weil jeder hat ja so bei diesem Thema oder beim Investieren, wenn es darum geht, oft unterschiedliche Blockaden, ja, die einen davon abhalten. Die einen sehen irgendwie erstmal nur die Verbindlichkeit, ja, die dann in Form von einem Darlehen existiert, schreckt das ab, weil sie sagen, ach Gott, das kann ich doch niemals im Leben bezahlen. Ja. Andere hält vielleicht die Mietnomade auf, die sich immer wieder Erzählungen breit macht. Was würdest du sagen, war so deine Blockade vielleicht damals und wie konntest du sie überwinden und was würdest du vielleicht anderen Leuten empfehlen, die ja auch starten möchten und da vielleicht auch ein paar Immobilien kaufen möchten?
Meine größte Blockade war die Überschuldung oder der Gedanke, dass ich überschuldet bin. Ich hatte die ersten vier Immobilien gekauft, hatte mehrere hunderttausend Euro Schulden und ich habe gedacht, ich bin jetzt nicht mehr finanzierbar. Das ist alles okay, was ich bisher durchbekommen habe, ist schön und wahrscheinlich wird es nicht weitergehen. Und da gab es noch eine nette Anekdote. Meine Frau und ich waren damals, es war 2009, in einem Möbelhaus. Und es gab die Möglichkeit, eine Küche, wir haben damals eine neue Küche kaufen wollen und man hat die für 0% Zinsen finanzieren können. Würde ich heute niemals empfehlen, sowas zu finanzieren. Entweder zahlst das komplett oder dann eben gar nicht. Und wir sind dann so ein Büro mit der Dame reingegangen, sind da reingegangen und haben praktisch die Daten aufgenommen und letztendlich ist dann die Ampel auf Rot gegangen, als das Thema war, dass ich finanziert werden soll. Ich habe mir in dem Moment gedacht, wenn ich jetzt nicht einmal eine Küche finanziert bekomme, wie soll eine Bank mir dann mehrere hunderttausend Euro für eine Immobilie geben? Mhm. Und das hatte zur Folge, dass ich 6 Jahre gar nichts mehr gemacht hatte. Ich habe dann keine einzige Wohnung gekauft, nichts mehr investiert, habe nur noch die ersten vier Wohnungen gehalten. Und erst danach habe ich so richtig eigentlich kapiert, dass ich mit jeder weiteren Immobilie ja noch interessanter für die Bank geworden bin, weil ich ja immer Cashflow-positive Objekte gekauft habe. Und das hat aber 6 Jahre hat es mich gekostet, sodass ich da leider mich selber irgendwie durch so einen blöden, so eine Hürde einfach blockiert habe.
Okay. Ja, ist ein wichtiger Punkt. Ne? Jeder hat irgendwo anders so seine Blockaden und ich glaube, das mit der Überschuldung, das ist natürlich erstmal so ein Thema, das muss man erstmal überspringen, auch wie man damit umgeht. Also ich habe zum Beispiel auch bei solchen Themen oder Unternehmensfinanzierung auch kein Thema, aber wenn es jetzt irgendwie darum geht, irgendwie ein Auto zu leasen oder zu finanzieren, hätte ich da ein großes Thema damit, weil es natürlich Konsumschulden sind, da steht nichts dahinter. Fährt man das Auto gegen den Baum, dann leben die Verbindlichkeiten weiter und der Vermögenswert nicht mehr, was jetzt bei Immobilien nicht so der Fall ist.
Genau. Also, das ist so die klassische Denke. Man muss einfach Konsumschulden sein lassen. Mhm. Also, und ich bin ja so erzogen worden, dass meine Eltern mir generell beigebracht haben, ich soll überhaupt keine Schulden aufnehmen. Und die haben gesagt, Junge, wenn du dir das nicht leisten kannst, dann kauf's nicht. Thema erledigt. Und bei Konsum kannst du das auch so handhaben. Bei Sachwerten eben nicht. Sachwerte sind werterhaltend oder wertsteigernd. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man diesen Unterschied auch kennt.
Ja. Soll ich dir mal über meine Blockade erzählen?
Sehr gerne.
Meine Blockade war, ich habe keine Zeit dafür. Und das ist natürlich eine, ja, vielleicht nicht nur eine Blockade, sondern eine Ausrede, sondern eine sehr dumme, weil natürlich die Zeit sehr individuell ist, wie man sie nutzt. Und da gab es auch mal so einen Spruch, der jemand zu mir gesagt hat, du hast ja keine Zeit zum Geld verdienen, so nach dem Motto. Ja, ist natürlich immer die Frage, was ist so die eigene Zeit wert? Und wir haben es vorhin schon mal so kurz überschlagen, ne? Stundenwert, wenn man so eine Immobilie kauft, erfolgreich verkauft, ist natürlich sehr, sehr hoch. Es ist natürlich einfach nur eine Ausrede, weil man einfach sich vielleicht einfach nicht aus seinem Komfortbereich bewegt. Möchte, weil man nicht auf irgendein Portal gehen möchte, eine Immobilie raussucht, vielleicht auch Zeit verliert, ne? Weil Michael, glaube ich, gesagt, so jede 20. Immobilie oder so, die anfordert zumindest das Exposé, die wird es dann auch, also das ist ja auch erstmal ein extremer Aufwand, den man da reinsteckt, Ablehnung, vielleicht kriegt man das Objekt nicht, weil wer anders schneller war oder vielleicht, weil es doch die Bank nicht finanzieren mag oder weil andere Themen dagegen sprechen, also ist natürlich auch viel Ablehnung oder Sachen, die scheitern können dazwischen, vielleicht auch manchmal kurz vor dem Notartermin, ja, kann ja auch passieren, dass irgendwie der andere sagt, er mag jetzt doch nicht verkaufen, er hat sich's anders überlegt, sollen doch an die Kinder gehen oder wie auch immer, er mag es doch vermieten und die Mieteinkünfte haben, es kann ja so viel auf diesem ganzen Weg schief gehen, aber ich habe mir immer gedacht, Mensch, du hast doch irgendwie keine Zeit dazu, vor allem die Arbeit, ne? Also die Mandanten rufen das Hauptgeschäft und jeder hat ja irgendwie so eine Haupttätigkeit, die er hat. Und dann geht es eben darum, wie nutzt man effizient seine Zeit, für welches Thema, wo ist man gut drin und wo kann man auch Wertschöpfung betreiben.
Also aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man den Tag sich mal ganz bewusst anschaut, wie verbringe ich überhaupt meinen Tag und wo investiere ich die Zeit. Ich habe da wirklich eine Zeit lang alles mitnotiert und habe dann auch festgestellt, dass ich mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten täglich sehr viel Zeit verliere. Und als ich dann begonnen habe, gewisse Dinge dann auch einfach aus meinem Leben zu entfernen, wie zum Beispiel Fernsehen. Das ist so ein unnütziges Thema. Das braucht der Mensch nicht. Die Informationen kriegst du irgendwo beiläufig. Genauso ist es. Ich habe eine Zeit lang viel zu viel mir täglich Nachrichten angeschaut beziehungsweise auch im Internet gelesen. Ja, und dann verlierst du am Ende des Tages 2-3 Stunden damit. Die Zeit kannst du irgendwo anders viel besser und viel sinnvoller einsetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der für mich entscheidend war, wo setze ich meine Zeit, die auch für mich langfristig, die mich langfristig voranbringt.
Ja. Es gibt auch viele Beispiele, also viele Unternehmer, vielleicht auch so provokante Themen, die vielleicht dann auch oft, sage ich mal, für bestimmte Themen dann auch Unterstützung sich holen. Also sei es jetzt ganz klassisch irgendwie im Haushalt oder bei anderen Themen, weil es ja irgendwann auch rechnerisch nicht mehr sinnvoll ist, bestimmte Themen zu machen, auch wenn man irgendwie Unternehmer ist oder andere Verantwortung hat. Man wird ja dann nicht bezahlt, um bestimmte Themen dann zu Hause zu machen, sondern sich eben um das Unternehmen oder in dem Bereich eure Immobilien zu kümmern. Das ist ja wichtig, dass das eben läuft, weil wenn das nämlich ins Schwanken kommt, dann tut alles ein bisschen wackeln. Ja,
absolut. Ja. Also ich kenne zum Beispiel angehende Immobilieninvestoren, die eine Wohnung komplett selber renovieren. Das kann wirklich finanziell, wenn man das auf den ersten Blick sich dann auch anschaut, kann es günstiger sein, wie wenn ich das jetzt an einen externen Handwerker auch abgebe. Aber ich muss die Zeit investieren, die ich dann in diese Immobilie auch reinstecke. Und die Zeit fehlt mir natürlich dann wieder für andere Immobilien, die ich dazu kaufen kann, wo ich skalieren kann. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Zeit auch wirklich sinnvoll und auch produktiv nutzt.
Ja, absolut. Was würdest du sagen, waren so deine Punkte, dass du jetzt an dem Punkt zufrieden bist? Ja. Weil man könnte immer sagen, immer weiter und schneller und das könnte man machen. Bist du jetzt zufriedener als mit der dritten Immobilie, damals ganz am Anfang?
Ja, definitiv. Am Anfang war das einfach so, ich habe gar nicht gewusst, was ich da mache. Ich habe dann sämtliche Fehler auch am Anfang gemacht. Ich hatte meine erste Wohnung, da habe ich einen Mieter reingelassen, den ich nicht ordentlich geprüft habe. Ich habe keine Bonität abgefragt, sondern der ist in die Wohnung rein und nach einem halben Jahr hat er einfach die Miete nicht mehr bezahlt. Und ich musste dann ihn letztendlich auch zwangsräumen. Und dann kannst du dir vorstellen, was da für Themen auf einen zukommt und was für eine psychische Belastung da auch entstanden ist. Und das ist heute natürlich deutlich entspannter, auch wenn ich viel, viel mehr Immobilien habe wie damals, weil du erfahrener bist, weil du viel besser organisiert bist. Und deswegen ist es heute für mich deutlich, deutlich entspannter. Wobei ich aber immer an mir arbeite und mich selber immer wieder optimiere.
Ja, schon. Ich meine, allein in der Zeit, wo wir mit dem Michael den Podcast gedreht haben, hast du wahrscheinlich gleich wieder 3-4 Exposés geprüft und wahrscheinlich einen Besichtigungstermin ausgemacht.
Nicht ganz, aber ich habe mir in der Tat, habe ich mir schon Exposés angeschaut.
Okay, sehr gut, sehr stark. Ich glaube, wir haben super viel Input von dir bekommen in dieser Folge. Gibt es vielleicht noch 1-2 Punkte, die du vielleicht so den Zuhörern mitgeben möchtest? Egal, ob es jetzt vor dem ersten Objekt stehen oder vor dem 300. Was würdest du so empfehlen, war so für dich persönlich deine Learnings, dass du zufrieden bist, dass irgendwie die Sachen alle so funktionieren und du sagst in deinem Leben, das macht Sinn, so wie es ist und du bist glücklich?
Also was für mich von den Learnings her, ich glaube, da könnten wir die nächsten Stunden hier noch verbringen und über die Themen sprechen. Aber ich greife einfach mal ein paar Learnings, die mir jetzt so durch den Kopf schießen. Ein großes Learning war, einfach größer zu denken. Ich habe am Anfang war viel zu ängstlich, habe viel zu klein gedacht, habe mir einfach nicht vieles zugetraut. Und das ist mit der Zeit ganz anders geworden. Und ich glaube, Menschen, die erfolgreich werden wollen, die müssen auch diese Komfortzone verlassen, wo du einfach nicht mehr ganz so sicher bist, ob das noch alles okay ist, was du da machst. Und dazu zählt einfach größer zu denken, viel mehr in Strukturen zu denken, in Systemen. Das sind entscheidende Themen. Wenn du nur situativ auf irgendwelche einzelnen Wohnungen eingehst und denkst, okay, da kaufe ich mir jetzt eine Wohnung und hier kaufe ich mir eine Wohnung und das ist alles ohne System, ja, dann wird es irgendwann ab einem gewissen Punkt auch schwierig, das noch weiterzuentwickeln. Das war ein Thema. Zweites Thema war einfach so viel wie möglich digitalisieren, automatisieren, sich dadurch Freiheiten zu verschaffen. Drittes Thema war Fokus. Für mich war ganz entscheidend, ich war eine Zeit lang, war ich parallel nicht nur Immobilieninvestor, sondern war auch noch an der Börse aktiv. Und dann habe ich versucht, beides zu machen. Plus, ich war damals noch Vollzeit Angestellter und das war einfach viel zu viel. Und ich konnte die Sachen dann alle drei wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht gut machen. Deswegen bin ich ein Freund von Fokus. Heute fokussiere ich mich komplett auf Immobilien. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, leg nicht alle Eier in einen Korb und das ist gefährlich. Ich bin der anderer Meinung, man muss von einer Sache überzeugt sein und darauf den Fokus legen und dann auch in dem Bereich immer besser werden.
Fokus ist ein wichtiges Thema, weil auch dann gewinnt man irgendwann Klarheit in bestimmten Themen und wenn man so Sachen auch wiederholt und dann gezielt macht, kommt man ja auch oft zum Abschluss bei solchen Deals.
Ganz klar.
Ja. Wunderbar. Das sind sehr interessante Punkte von dir. Vielen Dank an der Stelle.
Danke dir.
Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Schätzfrage, so als Summe aus unserem ganzen Gespräch. Was denkst du, wie viele Immobilieninvestments nach 10 Jahren wirtschaftlich nicht sinnvoll sind, wenn man sie durchgeführt hätte? Also wo du sagst, so im Totalgewinn, also nach 10 Jahren mit den ganzen Wertgewinnen, die man hat, vielleicht auch mit Renovierungen oder mit Mietnomaden oder was weiß ich, alles, was so daherkommen kann. Was meinst du, nach 10 Jahren, wie viel im Durchschnitt würde man sagen, im Prozent zum Beispiel, das ist jetzt schief gelaufen oder das hätte man nicht machen sollen?
Bei Kleinanlegern oder Privatanlegern.
Bleiben wir mal vielleicht bei den Privatanlegern. Ich glaube, das trifft die meisten.
Ich behaupte, die Mehrheit ist es auf jeden Fall, die da Fehler macht. Weil wir sehen ja bei den Ankäufen von Immobilien, welche Fehler die Verkäufer die Jahre davor gemacht haben. Ich sage 60%.
Okay, ja. Ich hätte vielleicht ein bisschen weniger schon so 40% geschätzt. Ja. Ich weiß die Antwort auch nicht.
Ah, okay. Ja.
Aber vielleicht einigen wir uns auf 50%. Ne? Bei den einen klappt es, bei den anderen weniger. Es gibt ja so viele Punkte, wo man eben was optimieren kann. Ich meine, bei euch in der Akademie, ihr lehrt ja auch einige Themen, wie man eben Immobilien ankauft, was für Fehler man da machen soll. Wir von unserer Seite, steuerberatungstechnisch genauso, Kaufpreisaufteilung, was kann man da alles machen, ne? Damit sich es halt dann am Anfang und während der Laufzeit besser rechnet. Ich glaube so, da kann man viel machen, da kann man viel den Leuten mitgeben, was sich vielleicht lohnt. Und ich meine, wir glauben, wir machen das beide auf unsere Art, je nachdem, wo die Schwerpunkte liegen. Und unterm Strich kann das sehr lohnend sein und natürlich euren Weg, den ihr gegangen seid, alleine und auch zu zweit, also mit eurem Co-Investment, ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Deswegen ja, bedanke ich mich an der Stelle, dass du da gewesen bist.
Danke dir für die Einladung und noch einmal zum Abschluss. Ich bin absolut überzeugt von dem Thema Immobilieninvestments. Man muss es natürlich richtig machen und verstehen. Ich bin absolut dagegen, dass man mit Immobilien spekuliert und hofft, dass die Immobilie in Zukunft mehr wert sein wird, sondern wenn man das strukturell gut aufsetzt, dann kann man langfristig ein sehr hohes Vermögen aufbauen.
Absolut, das unterstreiche ich und verweise da vielleicht auch auf unsere nächsten Folgen, wo es auch um unternehmerische Themen geht oder auch wie man Vermögen aufbaut oder auch das Ganze steuerlich optimiert. Vielen Dank für die Folge und vielen Dank, dass du da bist.
Danke.